Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Update, der Podcast, der den parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln begleitet. Knapp ein Jahr war jetzt Sendepause und das hat auch einen Grund. Wir waren vertieft in die Beratung des Abschlussberichts des Untersuchungsausschusses und wir sind, wie zwar etwas länger her, aber gewohnt hier am Mikrofon Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und Ausschussvorsitzender, sowie
André Schulze, Abgeordneter der Grünen Fraktion aus Neukölln und Sprecher im Untersuchungsausschuss.
Es ist jetzt knapp ein Jahr her, doch wir waren dieses eine Jahr nicht untätig, denn vor der Sommerpause letzten Jahres, also dem Jahr 2025, haben wir unsere Beweisaufnahme abgeschlossen. Dazu könnt ihr auch nochmal die letzten Folgen nachhören. Das waren die Zeugenvernehmungen von Polizei, Staatsanwaltschaft, Verfassungsschutz und Generalstaatsanwaltschaft. Und nachdem wir alle Zeugen befragt haben, möglichst viele Akten gelesen haben, ging es nun darum, all das, was wir in knapp 4 Jahren Ausschussarbeit zusammengetragen hatten, in einen Bericht zu fassen.
Und welche Aufgabe hat dieser Bericht denn eigentlich? Vor 4 Jahren hat uns ja das Abgeordnetenhaus einen Untersuchungsauftrag gegeben. Das waren damals knapp 60 Fragen, die vom Plenum des Abgeordnetenhauses beschlossen wurden, zusammen mit dem Einsetzungsbeschluss, also zusammen mit dem formalen Auftrag an den Untersuchungsausschuss, diese Fragen zu bearbeiten. Und der Abschlussbericht soll jetzt genau die Aufgabe erfüllen, diese Fragen zu beantworten. Das macht er nicht Frage für Frage, weil teilweise es ja auch starke Überschneidungen zwischen den Antworten gibt oder die Fragen in ähnliche Themenkomplexe gegliedert sind, zum Beispiel im Bereich der Polizeiarbeit, sondern macht es nochmal nach einer separaten Gliederung, die erarbeitet wurde. Und dann gibt es aber auch einen Abschnitt, da steht jede Frage dieses Untersuchungsauftrages drin und dann steht drin, in welchen Teilabschnitten des Abschlussberichts man die Antworten auf diese Fragen findet. Und vielleicht, Vasili, kannst du was dazu sagen, wie sind wir denn eigentlich zum groben Rahmen, zur Gliederung gekommen? Welcher Logik folgt dieser Abschlussbericht?
Ein solcher Abschlussbericht, das ist auch ein ziemlich umfangreiches Dokument und tatsächlich ist es auch üblich, dass der Ausschussvorsitzende, in diesem Falle ich, dem Untersuchungsausschuss erstmal eine Arbeitsgrundlage vorbereitet, also einen Entwurf schreibt. Und dieser Entwurf, der wird natürlich nicht von mir alleine geschrieben, sondern tatsächlich in größten Teilen durch das Ausschussbüro selbst, also hier beim Parlament angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass unsere Ausschusssitzungen rundlaufen, aber auch sich die Wortprotokolle anschaut, dann entsprechend die aufbereitet und dem Ausschuss einen Entwurf zukommen lässt. In dem sind dann die ganzen Formalia, also der Untersuchungsauftrag nochmal angeheftet, die formalen Fragen, wie viele Sitzungen wir hatten, was für Akten wir beigezogen haben. Aber vor allem kommt dann erstmal ein Feststellungsteil, also Feststellung über die Arbeit des Untersuchungsausschusses, die im Wesentlichen beinhalten, was wir eigentlich die letzten 4 Jahre gemacht haben, ohne die darin enthaltenen Erkenntnisse zu bewerten. Das heißt, das ist ungefähr wie eine Zusammenfassung unserer Ausschussarbeit, 4 Jahre komprimiert nach entsprechenden, möglichst logisch sortierten Kapitel. Und wir dachten gerade auch so, wie wir die Ausschusssitzungen in den letzten Jahren durchgeführt haben, wir sortieren das nach den Behörden. Das heißt, wir haben angefangen, wie wir auch den Ausschuss angefangen haben, nämlich mit einem Kapitel über die Wahrnehmung der Betroffenen sowie die Inputs der Sachverständigen, haben uns dann weitergearbeitet über die Feststellungen, die wir bei den Befragungen der Polizei gewonnen haben. Weiter ging es mit der Staatsanwaltschaft, der Generalstaatsanwaltschaft, dem Verfassungsschutz. Und dann war der Teil, den ich als Ausschussvorsitzender und das Ausschussbüro euch zugeliefert haben, erstmal am Ende. Doch ein wesentlicher Teil, der hat natürlich noch gefehlt.
Und das ist ja die Frage, wie bewertet man eigentlich das, was aus dem Ausschuss rausgekommen ist? Weil ihr werdet das, wenn ihr bei den Befragungen mal dabei wart oder auch vorherige Podcast-Folgen gehört hat, da haben wir erstmal viel an diesen Feststellungen gearbeitet und noch nicht so sehr die politische Bewertung vorgenommen. Das ist die eine Frage, die zu erfolgen hat. Und das andere, Eigentlich der Kern eines solchen Abschlussberichts ist die Frage, welche Empfehlungen gibt der Untersuchungsausschuss zur Änderung von Gesetzen, zur Änderung von Strukturen, von Behörden, von Arbeitsweisen, zur Änderung haushalterischer Prioritäten oder ähnliches, weil das natürlich die zentralen Punkte sind, die eine Regierung, bei uns dann, wir haben ja am 20. September Wahlen, also die nächste Regierung, diese Arbeitsaufträge mitbekommen wird vom Untersuchungsausschuss und das dann entweder im Gesetzgebungsverfahren, im Haushaltsverfahren oder jeweiligen exekutiven Handeln umzusetzen hat.
Und deshalb dreht sich heute auch die erste von zwei Abschlussfolgen vor allem um die Frage, wie entsteht denn so ein Ausschussbericht? Denn unsere Sitzungen seit Juli 2025, die haben alle nicht öffentlich stattgefunden. Das heißt, wir können auch nicht so viel daraus berichten, aber wir können euch einen Einblick geben, was wir eigentlich in der Zeit genau gemacht haben, wie diese sogenannten Beratungssitzungen abgelaufen sind. Und ich würde mal sagen, die erste Frage, die sich aufdrängt, warum tagen wir eigentlich nicht öffentlich? Denn davor war ja der größte Teil der Vernehmungen auch öffentlich zu begleiten, was ja auch von der Zivilgesellschaft gemacht wurde.
Genau, der Befragungsteil war immer öffentlich. Was vorher auch schon nicht öffentlich war, war der Beratungsteil. Der, wo beispielsweise die Tagesordnung für folgende Sitzungen diskutiert wurde, aber auch, wo Verfahrensfragen zur Befragung von Zeugen, zur Öffentlichkeit der Befragung von Zeugen, zum Umgang mit Aktenlieferungen etc. diskutiert wurden. Der hat auch vorher schon nicht öffentlich stattgefunden, meistens am Beginn, hat da nicht ganz so lange gedauert und der Hauptteil der Sitzungen waren immer die öffentlichen Befragungen. Jetzt fällt diese Beratung des Abschlussberichts genau in denselben Paragraphen des Untersuchungsausschussgesetzes, nämlich in denen der regelt, dass der Beratungsteil nicht öffentlich erfolgen soll, um damit beispielsweise auch zu ermöglichen, dass wir über nicht öffentliche, also Inhalte, die eingestuft sind, direkt in diesen Beratungsteil brechen können, als auch über unseren Umgang mit den Behörden, den wir ja auch im Kontext des Abschlussberichtes hatten, aber eben auch die Beratung zwischen den Abgeordneten erstmal nicht öffentlichen Teil erfolgt.
Da ja unterschiedliche Fraktionen am Tisch sitzen, auch eine Art Diskussionsklima überhaupt entstehen kann, nicht jede Bewertung gleich auch beäugt wird und politisch betrachtet wird, sondern dass man wirklich versucht, sachlich sich anzuschauen, wo werden sich denn die Fraktionen hier vielleicht auch über Parteigrenzen hinweg einig? Wo findet man vielleicht auch Formulierungen, die allen zusagen, beziehungsweise wo sich alle wiederfinden? Deshalb braucht es da durchaus auch ein vertrauliches Klima, das die Nichtöffentlichkeit an der Stelle sicherstellen soll. Und so haben wir dann also am 4. Juli 2025 mit der 49. Sitzung unsere letzte Vernehmungssitzung gehabt und danach waren wir 11 Sitzungen lang beschäftigt, an diesem Abschlussbericht zu arbeiten. Vielleicht bevor wir in die Arbeitsabläufe gehen, wir hatten ja davon gesprochen, es ist ja auch das Ziel, dass man sich mit den Fraktionen so verständigt. Vielleicht bevor wir auf die konkrete Zusammenarbeit auch mit den anderen Fraktionen eingehen und was das dann in der Praxis bedeutet hat, vielleicht einfach mal einen Blick auf die anderen Parteien, jetzt natürlich aus unserer Sicht. Wie haben sich denn die Fraktionen mit Blick auf eine mögliche Zusammenarbeit eingestellt? Fangen wir vielleicht mal an mit der Linken.
Ja, die Linke und wir haben im Laufe der Abschlussberichtsberatung sehr eng zusammengearbeitet. Wir hatten ja auch schon, das habt ihr vielleicht in den vorherigen Podcast-Folgen mitbekommen, auch im Zuge der Arbeit des Untersuchungsausschusses am Beginn der Legislaturperiode immerhin, weil wir gemeinsam in einer Regierung waren, aber auch nach der Wiederholungswahl kooperiert bei der Einbringung von Beweisanträgen und haben auch so hier bei der Erarbeitung des Abschlussberichtes im Regelfall gemeinsam Änderungsanträge eingebracht, haben am Ende auch ein gemeinsames Sondervotum eingebracht, dazu gleich später mehr, aber haben eben auch ob des schieren Umfangs an Akten, über die wir reden, weil sie dir halt vorhin angedeutet, der Feststellungsteil soll eine kompakte Übersicht dessen bieten, was wir beraten haben. Wir reden über mehr als eine 500.000 Seiten Akten, wir reden über knapp 5.000 Seiten Wortprotokolle allein von Sitzungen, die stattgefunden haben. Wenn man da recht kompakt rausziehen will, was die wesentlichen Punkte sind, auch was die Darstellung der wesentlichen Argumente, die vorgebracht wurden, sicherstellen will, dann ist es eine ganze Menge Arbeit und da haben Grüne und Linke sehr intensiv kooperiert, um diese Arbeit sicherzustellen.
Am Anfang hatten wir ja den ersten Untersuchungsausschuss, also der vor der Wiederholungswahl, der dann formal in einem zweiten Untersuchungsausschuss nach der Wiederholungswahl fortgesetzt worden ist, haben wir den ja zusammen mit der SPD eingereicht. Das heißt, rein theoretisch könnte man ja auch denken, es fand viel Zusammenarbeit mit der SPD statt. Da muss man natürlich auch sagen, inhaltlich ist man sich da an der einen oder anderen Stelle auch sicherlich sehr nah. Das Problem ist aber, dass natürlich die Mehrheit im Ausschuss von den Koalitionsfraktionen getragen wird. Und die sind, Stand jetzt, auch vor den Berlin-Wahlen am 20. September, ja eine Regierungskoalition zwischen CDU und SPD, die natürlich dadurch immer schauen, dass sie auch einheitlich abstimmen und sich immer näher sind als jetzt zu uns als Oppositionsfraktion. Heißt im Endeffekt, auch wenn die SPD manchmal offener gegenüber unseren Vorschlägen ist, ist sie trotzdem mitgehangen, mitgefangen in einer Koalition mit der CDU, die jetzt nicht unbedingt das allergrößte Interesse an diesem Abschlussbericht hatte.
Ja, deswegen gab es sowohl den Fakt, dass wir in einem recht formalen Verfahren Änderungsanträge behandelt haben, also die dann auch in der Sitzung sowohl meistens Änderungsanträge von Grünen und Linken gemeinsam eingebracht, als auch von CDU und SPD gemeinsam eingebracht hatten und dann eben darüber gesprochen haben, wie kann man die übereinbringen. Aber man auch ganz klar sagen muss, dass es in guter Regelmäßigkeit Interessengegensätze gab. Wie stark geht man ins Detail der Beschreibung von dem, was im Untersuchungsausschuss festgestellt wurde? Und gerade wenn wir uns dann, ich sag mal, an der Grenze zwischen Feststellung und Bewertung befinden, die Frage, was hat der Untersuchungsausschuss eigentlich festgestellt und wie kann man es bewerten? Gerade wenn es so zusammenfassende Sätze oder ähnliches waren, da war relativ schnell klar, dass, da werden wir inhaltlich dann in der nächsten Folge auch nochmal drauf eingehen, aber dass der Punkt zwischen wie viel Kritik übt man an Behörden und wie sehr will man nochmal herausstellen, dass am Ende die Polizei gut gearbeitet hat, dass es da erhebliche Diskrepanzen zwischen den Positionen der Opposition und der Koalition gab.
Und genau deshalb hat das in den Beratungssitzungen am Anfang auch erstmal etwas geruckelt, weil natürlich hat jeder auch seine eigene Brille auf, die Regierung als regierungstragende Fraktion, wir als Oppositionsfraktion. Aber natürlich war es uns ja auch ein Anliegen, möglichst viele gemeinsame Schnittpunkte herauszuarbeiten, dass diese sich dann auch im Abschlussbericht widerspiegeln. Ich würde sagen, das waren, glaube ich, so drei Sitzungen, wo wir vor allem gar nicht über die inhaltlichen Sätze geredet haben, sondern vor allem über Verfahrensfragen, bis sich das dann tatsächlich eingependelt hat in ein Verfahren, wo man zu dem Abschlussbericht ganz konkrete Änderungsanträge gestellt hat, Orte ausgemacht hat, wo man diese gemeinsamen Schnittmengen sieht, in den Sitzungen nochmal verhandelt hat, an Sätzen gefeilt hat, an manchen Stellen zu Ergebnissen gekommen ist und an anderen Stellen auch wieder nicht. Also auch das ist so Work in Progress, Learning by Doing. Da geht es auch darum, ein bisschen Vertrauen gegenseitig aufzubauen, damit nicht in jedem Satz, den beispielsweise jetzt Grüne und Linke hier aufgeschrieben haben, dass der als politischer Angriff auf die CDU wahrgenommen wird. Das kostet manchmal auch ein bisschen Überwindung. Auch bei uns mussten wir ein oder das andere Mal ein bisschen auf die Zähne knirschen, um dann mit Formulierungen auch mitzugehen. Aber am Ende ist ein Bericht, in dem auch qualitativ etwas mehr steht, gerade mit Blick auf eine gemeinsame Problemanalyse doch auch viel wert. Und das muss man durchaus auch sagen, eine gemeinsame Problemanalyse in einem Untersuchungsausschuss, auch das ist nicht eine Selbstverständlichkeit, sondern auch etwas, wo man sagen kann, vielleicht ist das gerade auch bei dem wichtigen Thema der Bekämpfung des Rechtsextremismus auch etwas Gutes, was am Ende als Bilanz stehen bleibt.
Ja, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, du hast vorhin schon beschrieben, dass damals die rot-grün-rote Koalition den Untersuchungsausschuss ursprünglich im Jahr 2022 eingesetzt hatte. Damals hat die CDU die Einsetzung noch abgelehnt und fand es unnötig, diesen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Und das muss man wirklich sagen, auch im Kontext der Beratung des Abschlussberichts, dass die CDU diese Position verändert hat und ganz offen gesagt hat, es war wichtig, diesen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Inhaltlich kommen wir dann immer noch zu anderen Schlussfolgerungen, aber dass es richtig war, hier auch die Fehler in den Ermittlungen und in der Aufklärungsarbeit klar zu untersuchen. Für uns war es dann glaube ich, vor allen Dingen die Herausforderung in relativ kurzer Zeit zwischen den Sitzungen. Also wir haben weiter den ursprünglichen Pakt von 2 Wochen getagt, aber haben dann eben bei jedem Mal ein weiteres Kapitel auf der Tagesordnung gehabt. Und dann ist es eben so, du hast das eine Kapitel gerade abgeschlossen und 2 Wochen später werden 90 Seiten über den nächsten Themenbereich beraten. Und in dieser kurzen Zeit müssen die Anträge nicht nur erarbeitet werden, die waren dann auch häufig schon vorbereitet, an welchen Punkten wir Veränderungen vornehmen wollen, aber müssen auch in die formale Form gebracht werden, müssen eingereicht werden und dann muss es ja auch schon die Möglichkeit geben, in den Tagen vor dem nächsten Untersuchungsausschuss die Anträge jeweils der anderen, also aus unserer Sicht die Anträge von CDU und SPD, zu lesen und sich zu überlegen, naja, wo wollen wir denn hier zustimmen, wo können wir mitgehen, wollen wir Umformulierungen haben und wo haben wir vielleicht auch Überschneidungen, weil sowohl wir als Opposition als auch die Koalition Änderungen vornehmen wollte und man sich dann einen ganz neuen Text, das ist dann auch häufig unter quasi die Scalanter Leitung erst im Ausschuss selber passiert, die Texte zusammenzuführen. Aber ihr seht, da sind die 2 Wochen gar kein so langer Zeitraum, weil man relativ viel Arbeit in dieser kurzen Zeit erledigen muss.
Und natürlich haben wir Referenten, also jede Fraktion bekommt ja einen Referenten, der seine Arbeitszeit für diesen Untersuchungsausschuss aufwenden darf. Die saßen natürlich dann dran, haben genau diese Passagen ausgemacht, wo der Entwurf des Vorsitzenden noch Verbesserungsbedarf, Luft nach oben hat oder wichtige Sachen fehlen oder manche Sachen vielleicht auch nicht ganz so treffend dargestellt wurden, was natürlich sehr, sehr selten der Fall war, wie ich als Ausschussvorsitzender anmerken möchte. Aber nein, auch das ist ein ganz normales Verfahren. Erstmal wird der Entwurf, den ich gemacht habe, von den Fraktionen vom Ausschuss überarbeitet, damit der dann am Stück auch noch ein bisschen runder ist und nicht nur ich meine Sicht oder das Ausschussbüro seine Sicht auf die Zusammenfassung der letzten 4 Jahre geben kann. Bevor wir auch gleich mal weiterspringen in den dann noch spannenderen Teil, also da, wo noch gar keine Texte vorgelegen sind, einmal noch kurz zur Rolle der AfD, die ist nämlich relativ schnell beantwortet.
Ja, die AfD war während der Beratung des Abschlussberichts nicht anwesend, also der Abgeordnete der AfD. Der Referent der AfD war punktuell anwesend, meistens nicht für die ganze Sitzung. Da muss man aber auch zu sagen, wir sehen ja zumindest bei den eingestuften Aktenbeständen, kann man nachvollziehen über Anwesenheitslisten etc., wer wo da war und wer welche Dinge gelesen hat. Das ist jetzt nicht nur so, dass die AfD, es war ja auch bei den vorherigen Beratungssitzungen im Untersuchungsausschuss schon so, dass die AfD meistens nicht mit einem Abgeordneten vertreten war und auch bei Aktenbeständen hat die AfD nicht versucht, sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Besonders bemerkenswert aber, dass sie selber ein Sondervotum abgegeben haben. Ich glaube, es hat einen Umfang von knapp 120 Seiten, wo sie aufschreiben, wie unnötig und kostspielig und überhaupt unsinnig dieser Untersuchungsausschuss war. Das ist dann schon, muss man sagen, eine mutige Einschätzung, wenn man selber an diesem Untersuchungsausschuss in großen Teilen seit der Wiederholungswahl überhaupt nicht aktiv teilgenommen hat.
Und deshalb, glaube ich, ist auch nachher nicht viel zu verlieren zum Sondervotum der AfD. Wer nicht dabei war, der sollte sich in der Bewertung zurückhalten. Aber wir kommen jetzt nach den Sitzungen, die wir dann praktisch mit der Überarbeitung des von mir vorgelegten Berichts beschäftigt haben, dann zu dem noch spannenderen Teil. Und das ist der Bewertungsteil im Untersuchungsausschuss. Und da gibt es ja auch einen Grund, warum ich euch da keinen Vorschlag gemacht habe.
Ja, weil das natürlich nicht mehr auf einer reinen Feststellung von Tatsachen und Sachverhalten, die im Untersuchungsausschuss genannt werden, basiert, sondern weil es sich da um eine klare politische Bewertung dessen handelt, auch ja in der Gesamtschau, also hier wird man sowohl in dem Bewertungsteil im Hauptbericht, der von der Koalition im Wesentlichen stammt, als auch in unserem Sondervotum sehen, da wird dann nicht mehr auf jede einzelne Sitzung oder einzelne Aussagen eingegangen, sondern da wird versucht, eine Gesamtbewertung für die jeweiligen Bereiche zu machen, also beispielsweise die Arbeit der Polizei. Was ist da die Gesamtbewertung zu und was sind die Empfehlungen, die daraus folgen? Deswegen ist es da natürlich naheliegend, dass das Ausschussbüro und der Ausschussvorsitzende, die ja eine neutrale Rolle im Sinne der Hoheit über das Verfahren, aber auch im Sinne der Abwägung dieses Ausschusses haben, da keinen konkreten Vorschlag machen. Das oblag dann den Fraktionen und hier lag, das haben wir auch als letztes beraten, also kurz vor Ende der Abschlussberichtsberatung und da lagen dann eben 2 Textvarianten vor, eine von den Koalitionsfraktionen, die ihr jetzt im Wesentlichen auch im Abschlussbericht im Hauptteil findet als Bewertung und eine von den Oppositionsfraktionen, die ihr dann in erweiterter Fassung eher im Sonderwort Votum findet. Bei den Empfehlungen war es schon so, da haben wir auch durchaus nochmal Dinge ergänzt, aber die Grundstruktur und der Grundduktus dieses Bewertungs- und Empfehlungsteils, der basiert auf der Position der Koalition und ist sicherlich weniger kritisch, als wir das gerne gehabt hätten.
Und nun nochmal für alle, die jetzt vollkommen verwirrt sind von diesen ganzen Verfahrensfragen. Also was ja, glaube ich, recht klar wurde, ist, dass am Ende die Koalition immer eine Mehrheit hat. Und das heißt auch, sowohl was den Feststellungsteil als auch den Bewertungsteil angeht, wird dieser vor allem mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen getragen. Auch wenn, wie André gerade geschildert hat, wir da an vielen Stellen versucht haben, noch Sachen reinzubringen, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Aber ich würde durchaus sagen, dass wir da eine konstruktive Ebene über viele Sitzungen gefunden haben. Aber natürlich heißt das nicht, dass wir an vielen Stellen noch weitergehen können und das auch sind. Und genau deshalb gibt es, weil es ja zwar ein Parlament ist, das Mehrheitsentscheidungen trifft, aber ein Untersuchungsausschuss, der ja gerade dazu gedacht ist, als scharfes Schwert auch der Opposition zur Kontrolle der Regierung eingesetzt werden zu können, dass es hier auch ein Mittel braucht, damit die Opposition und die Ergebnisse der Opposition entsprechend dargestellt werden können. Und genau hier kommt das Stichwort Sondervotum ins Spiel.
Genau, das können immer eben eine Fraktion oder wie in unserem Fall mehrere Fraktionen gemeinsam, können ihre Sicht auf den Untersuchungsausschuss nochmal in einem separaten Bericht darstellen. Der ist auch erstmal völlig unabhängig von den restlichen Fraktionen. Also der wird auch von den restlichen Fraktionen nur zur Kenntnis genommen. Der muss von denen nicht mitbeschlossen werden oder verändert werden oder ähnliches, sondern da können die Fraktionen so aufschreiben, wie sie den Untersuchungsausschuss gesehen haben. Theoretisch ist es da auch möglich, einen kompletten alternativen Bericht vorzulegen mit eigenen Feststellungen, mit einer eigenen Bewertung und eigenen Empfehlungen. Wir haben davon abgesehen, einen kompletten eigenen Gesamtbericht zu machen, weil wir, weil sie die hat es schon angedeutet, im Feststellungsteil durchaus in den Sitzungen und in den Gesprächen zwischen Opposition und Koalition den Eindruck gewinnen konnten, hier können wir unsere wesentlichen Punkte unterbringen, hier können wir auch die verschiedenen Positionen und Aussagen, die im Ausschuss gemacht wurden, so darstellen, dass es eine ausreichende Grundlage bietet, um am Ende auch unsere Bewertung ableiten zu können, sodass wir uns in unserem eigenen Sondervotum vor allem darauf fokussiert haben, eigene Bewertungen vorzunehmen, eigene Empfehlungen auch nochmal ausführlicher zu begründen. Die Koalition hat im Hauptbericht den Weg gewählt, die Empfehlungen nur als Bullet Points zu geben und wir wollten schon nochmal zumindest in kleinen Absätzen begründen, was eigentlich wir uns konkret darunter vorstellen und dem eben den nötigen Raum zu geben. Ich glaube, unser Sondervotum hat so um die 170 Seiten ungefähr. Und wir haben auch nochmal zwei Sachverhalte, da kommen wir dann in der nächsten Folge nochmal zu, konkreter dargestellt, nämlich den Brandanschlag auf Ferhat Kocak und die Vorgänge rund ums Ostburger Eck.
Das heißt, beim Sondervotum sind wir relativ frei, auch wie wir es gestalten und auch die Mehrheit im Hause, also die schwarz-rote Regierungskoalition kann uns da nicht reinreden, auch wenn sie Sachen nicht teilt oder die anders bewerten würde. Das Sondervotum ist allein unsere Bewertung, wo wir uns einfach nur zwischen Grünen und Linken auf ein gemeinsames Wording einigen mussten, was ja auch geklappt hat, da wir nicht nur in den Befragungen viele Übereinstimmungen hatten, sondern dann auch schließlich in der Bewertung. Bei all dem ist es natürlich trotzdem nicht ganz so einfach, dass man sich nur hinsetzt und so zusammenschreibt, was einem im Kopf geblieben ist, sondern auch da haben wir uns wie im Feststellungsteil auf Zitate gestützt, die jetzt im Feststellungsteil noch nicht vorgekommen sind oder die nochmal besonders hervorgehoben haben, warum wir zu der ein oder anderen Schlussfolgerung kommen. Aber auch hier hat der Umgang mit Akten nochmal für uns im Sondervotum eine größere Rolle gespielt. Für euch zur Erläuterung im Feststellungsteil des Ausschussbüros, der dann auch überarbeitet wurde, wurden zur Veranschaulichung vor allem Zitate aus den Wortprotokollen, also aus den Vernehmungen von Polizei, Staatsanwaltschaft, Verfassungsschutz und den Aussagen von den Betroffenen genommen, aber nicht zurückgegriffen auf die Akten, die Teil auch des Untersuchungsausschusses waren und sich ja auf über 500.000 Seiten in den letzten 4 Jahren angehäuft hatten.
Und in diesen Akten finden sich eben auch viele Tatsachen, eben vor allen Dingen auch aus der damaligen Perspektive interessant, weil in den Aussagen, das darf man ja nie vergessen, die im Ausschuss getätigt werden, blicken Leute ja auf ihr damaliges Handeln zurück und haben inzwischen auch Kenntnis über die öffentliche Diskussion zum Neukölln-Komplex, über die Arbeit des Untersuchungsausschusses etc. Diese Wertung spielt immer ein bisschen rein damit, was in Aussagen getätigt wird. Deswegen sind Akten, die beispielsweise in Vermerken an Führungspersonen, in Berichten oder ähnlichem oder auch in konkreten Anordnungen von Maßnahmen nochmal sehr genau beschreiben, was passiert ist, was an Positionen eingenommen wurde und was auch die Lagebewertung damals war. Deswegen haben wir natürlich geschaut, wo macht es Sinn, damalige Akten nochmal hinzuzuziehen, da wo sie auch neue Erkenntnisse bringen. Also wir haben jetzt nicht umfänglich eine Darstellung der Aktenlage gemacht, das wäre aufgrund des Umfangs schon gar nicht möglich gewesen, aber eben zu gucken, wo bringen sie eine gute Ergänzung zu den Aussagen, die im Untersuchungsausschuss getätigt wurden, um ein Gesamtbild der Lage zu bekommen, und das war am Ende immer die Richtschnur, zu gucken, was bringt wesentliche neue Erkenntnisse, weil wir ja möglichst umfänglich darstellen wollen, was alles in diesem Zeitraum passiert ist mit Bezug zum Untersuchungsgegenstand.
Und da wir hier ja in einer formalen Folge sind, auch hier gibt es natürlich formale Besonderheiten, weil wir nicht alles, was wir in den Akten gefunden haben, da einfach niederschreiben konnten und durften. Da gab es natürlich auch Einschränkungen, sobald es in den Bereich der Verschlusssachen geht. Wir haben auch schon mal eine Folge gemacht, was sind Verschlusssachen und wie gehen wir dann mit diesen um? Ich habe gerade nicht mehr die richtige Folgennummer im Hinterkopf, deshalb hört euch einfach am besten alle Folgen des Untersuchungsausschuss-Podcasts nochmal an, damit ihr vielleicht auch uns hier nochmal besser folgen könnt oder dann auch vorbereitet seid für die kommende letzte Folge mit den inhaltlichen Bewertungen und dem Rückblick auf den Untersuchungsausschuss als Ganzes. Aber wir gehen heute jetzt hier nochmal auf die formalen Gründe ein, wie wir denn umgegangen sind, sobald etwas als Verschlusssache eingestuft wurde, wir es aber trotzdem im Bericht nochmal nennen wollten. Solange wir uns hier im untersten Verschlussgrad, nämlich der Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch, VSNFD, befinden, ist das sogar noch relativ einfach.
Ja, dann davon waren eine ganze Menge Textstellen bereits im Entwurf des Ausschussbüros enthalten, also im Feststellungsteil. Das erklärt sich auch leicht, weil wir durchaus bei vielen Befragungen erst einen öffentlichen Teil hatten und dann einen sogenannten nicht öffentlichen Teil, der aber nur als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch eingestuft war, wo nochmal Details zu Ermittlungen, wo Namen offen genannt wurden, wo auch bestimmte Ermittlungsschritte erläutert wurden und die durchaus aber für die Bewertung des Gesamtkomplexes relevant waren. Deswegen hat da relativ viele Stellen von drin gelandet. Und das Verfahren sieht dann vor, dass der Ausschuss beschließt den Text, beziehungsweise die Fraktionen beschließen ihr Sondervotum, und dann geht das Ausschussbüro mit allen Stellen, die vorher als VSNFD eingestuft waren, zur der zuständigen Senatsverwaltung, also der Senatsverwaltung für Inneres, wenn es um Polizei und Verfassungsschutz geht, beziehungsweise der Senatsverwaltung für Justiz, wenn es um die Staatsanwaltschaft oder die Generalstaatsanwaltschaft geht, und bittet darum, dass diese Stellen herabgestuft werden können auf die Möglichkeit, es offen zu verwenden, so dass es einfach ganz normal im Ausschussbericht abgedruckt werden kann. Weil ein Ausschussbericht, in dem Stellen nicht öffentlich zugänglich wären, der würde ja keinen Sinn machen, weil dann könntet ihr den Ausschussbericht lesen und dazwischen wären immer wieder Stellen, die ihr nicht lösen könntet. Aber man kann auch nicht einfach so eine Sicherheitseinstufung bekommen, um dann irgendeine nicht öffentliche Version zu bekommen. Der würde also keinen Sinn machen für ein Instrument, was ja gerade Transparenz und Öffentlichkeit der parlamentarischen Arbeit sicherstellen soll. Und dann antworten die jeweiligen Senatsverwaltungen. Im Regelfall muss man sagen, bei den VSNFD-Stellen haben sie die einfach freigegeben. Wir hatten ein paar Stellen, an denen sie dann aber auch immer praktische Änderungsvorschläge gemacht haben und vorgeschlagen haben, mit leichten Modifikationen kann man die Stelle übernehmen, und nur bei einzelnen Stellen haben sie, würde auch sagen, nachvollziehbar argumentiert, warum wir die Stellen nicht offen verwenden konnten. Und wenn wir nicht derselben Überzeugung sind wie die Behörden, besteht da aber auch die Möglichkeit, dass der Ausschuss mit Mehrheit den Behörden überstimmt und sagt, ja doch, wir sehen, trotz eurer Bedenken, die ihr habt, sehen wir es als notwendig an, diese Stellen so offen im Abschlussbericht zu verwenden, und dazu kann der Ausschuss sich aktiv entscheiden.
Das dürfen wir beim Einstufungsgrad VS nur für den Dienstgebrauch, also auch der niedrigsten Einstufung. Sobald es dann in den Bereich VSV oder VS Geheim, also Verschlusssache vertraulich, oder Verschlusssache geheim geht, dann ist das nicht mehr ganz so einfach. Dann müssen wir uns nämlich auch an die Einschätzung halten, die wir dann von den Verwaltungen zurückbekommen. Aber auch hier kann man durchaus feststellen, dass bei einigen Anfragen, die wir gestellt haben, auch hier durchaus ein kooperativer Wille zu erkennen war, dass man auch hier mit Formulierungsvorschlägen gearbeitet hat, die ein oder andere Stelle auch in Gänze freigegeben hat. Bei anderen wurden dann insbesondere im Bereich des Verfassungsschutzes aufgrund von Methodenschutz oder Quellenschutz oder ermittlungstaktischen Gründen Stellen nicht freigegeben. Da haben wir dann auch keine Möglichkeit, das als Ausschuss zu überstimmen. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn man kurz vor Abschluss eines Untersuchungsausschusses ist und diesen Bericht fertigstellen muss, dann gäbe es nur die Möglichkeit, gegen die Einstufung zu klagen, also dass die Einstufung an sich nicht sachlich gerechtfertigt ist. Dann könnte ein Gericht darüber entscheiden, also der Verfassungsgerichtshof sogar in diesem Falle. Aber das wäre ein Verfahren, das in der Praxis eigentlich kaum umsetzbar ist, da einfach die Zeit viel zu knapp ist, gerade wenn wir uns jetzt schon am Ende der Legislaturperiode befinden, ein solches Verfahren dann auch nochmal mit einer Klage versuchen, die Einstufung zu verändern, ist sehr viel Aufwand, praktisch kaum umsetzbar und deshalb haben da im Zweifel die Behörden auch immer noch den Finger oben drauf. Und wenn die sagen, diese Verschlusssache, vertraulich, geheim, geben wir euch nicht frei, dann muss der Ausschuss auch damit leben. Und das war tatsächlich auch bei uns im Sondervotum an mehreren Stellen der Fall.
Ja, diese Stellen werdet ihr, wenn ihr das Sondervotum lest, daran erkennen, dass da entweder kleine geschwärzte Abschnitte sind oder wir auch deutlich hingeschrieben haben, wir kommen hier zu einer Bewertung. Wir hätten auch gerne ausgeführt, warum wir zu dieser Bewertung kommen, aber die dazugehörigen Textstellen sind nicht freigegeben. Wir haben dann trotzdem aufgeschrieben, was unsere Einschätzung ist, aber können euch eben nicht transparent machen, was die Grundlage für diese Einschätzung ist. Du hast das Stichwort Zeit angesprochen. Ich will das auch nochmal sagen. Ihr werdet euch vielleicht schon gefragt haben, ein Jahr, wie kann man denn so lange an einem Abschlussbericht sitzen oder am Abschlussbericht und Sondervotum? Da muss man sagen, hinten raus war eben ein zeitlicher Faktor auch die Frage der Freigaben. Da waren insbesondere die VS vertraulich oder VS geheim eingestuften Stellen beim Verfassungsschutz. Da hat sich am Ende die Freigabe nochmal gezogen und da haben wir dann auch, ich weiß gar nicht mehr, ob eine oder zwei Sitzungen ausfallen lassen, weil wir nichts zu beraten hatten, weil eben der Verfassungsschutz noch keine Rückmeldung gegeben hatte. Also diese verschiedenen Schleifen, die hier eingebaut sind, wo man dann auch immer wieder Rückkopplung mit den Behörden hat, machen das Ganze eben auch so zeitintensiv, dass dieser Prozess sich dann eben über viele Monate gezogen hat.
Ja, aber zeitintensiv waren dann nicht nur Zeit, auf der wir auf Rückmeldungen gewartet haben, sondern neben allem, was wir geschildert haben, die Texte scannen, lesen, Änderungsanträge erstmal zu erörtern und zu schauen, wo man sie an welcher Stelle bringt, ob man überhaupt welche schreibt, wie gut die Chancen stehen, dass die Koalition die übernimmt und dann parallel noch die Arbeit am eigenen Sondervotum. All das fordert schon auch, also André, ich erinnere mich zumindest auch an Tage, wo du parallel zur Hauptausschusssitzung, also André ist übrigens finanzpolitischer Sprecher und eigentlich muss er die ganze Zeit dort aufpassen, damit unsere Fraktion dort Bescheid weiß, was sie zu tun hat. Aber auch dort hast du einfach den ganzen Tag geopfert und parallel die Vorschläge, die auch unsere Referenten erarbeitet haben, durchzugehen, anzupassen, dich auch schon mal mit der SPD abzustimmen und so weiter und so fort. Und nach der Hauptausschusssitzung war ja gar nicht zu Ende. Also, dass man mal von dir auch die ein oder andere Mail noch um 1 oder 2 Uhr nachts bekommen hat, das war durchaus an der Tagesordnung.
Ja, ich will nicht verhehlen, das ist ein recht intensiver Prozess, gerade wenn wir viele Sitzungen, wir hatten im Dezember, November und Dezember, glaube ich, 3 oder 4 Sitzungen immer im 2-Wochen-Rhythmus hintereinander und auch die Zeit bis zum Sondervotum von Grünen und Linken, das hat viel Arbeitszeit und viel Abstimmung bei uns erfordert, gerade wenn es noch keine Textvorlage gibt und man auf komplett weißem Papier loslegt, man ja auch sehr lange durchaus daran arbeitet, bis man da eine saubere Version hinbekommt, die auch alle Aspekte berücksichtigt, die wir im Abschlussbericht haben wollen.
Ja, ich erinnere mich auch, dass über Ostern, als wir an unserem Sondervotum saßen, ich auf dem Weg in den Urlaub war, nicht mit dem Zug, sondern mit diesem anderen Verkehrsmittel in der Luft und in einem schön beengten Sitz mit meinem Laptop vorne dran die Einleitung zum Sondervotum noch geschrieben habe oder auch dann den gesamten Sonntag im Café mit Internetverbindung verbracht habe. Also ich würde durchaus sagen, da hatten wir einige sehr intensive Tage, Wochen, Monate verbracht. Der Bericht selbst und vor allem das Sondervotum haben bei uns natürlich auch viel Arbeit gekostet und vor allem ja auch viele Überarbeitungsschleifen, die Abstimmung mit den Linken da, das Telefonat hier, die Verhandlungen mit der Koalition, ob man das doch noch hier an der Stelle in den Untersuchungsausschussbericht reinbekommt, anstatt ins Sondervotum. All das war auf jeden Fall eine Erfahrung, aber was macht man nicht alles, damit am Ende ein Bericht steht, den man auch guten Gewissens vertreten kann.
Damit sind wir, glaube ich, auch erstmal am Ende dieser Folge zum Verfahrensteil. Es kommt, wie gesagt, noch eine zweite Folge. Da gehen wir dann inhaltlich auch nochmal auf den Abschlussbericht ein und auf die Frage, wie geht's jetzt eigentlich weiter? 4 Jahre Untersuchungsausschuss liegen hinter uns. Viele Probleme sind aufgezeigt. Was kommt als nächstes? Aber in dieser Folge zum Ablauf des Verfahrens sind wir am Ende.
Das war ein kleines Warm-up für alle Verfahrensnerds. Das gehört auch dazu. Wir hoffen, ihr seid jetzt etwas schlauer, was so die Arbeitsweisen im Untersuchungsausschuss selbst anbelangt und ready für den nächsten Teil, nämlich die letzte Folge unseres Podcasts. Die kommt dann in ein paar Tagen und da wird's dann richtig spannend, denn dann gehen wir auf die inhaltlichen Aspekte ein. 4 Jahre Untersuchungsausschuss Neukölln. Was sind die Erkenntnisse? Wo haben wir Fehler aufgedeckt? Wo gab es Behördenversagen? Wo haben die Behörden aber auch gute Arbeit geleistet? Und welche Handlungsempfehlungen gibt es an den Senat, an die Politik, also vielleicht auch an uns für die nächste Legislaturperiode? Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und sagen
auf Wiederhören.